Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
In den Wirtschaftsthemen der Woche, die wir uns jetzt anschauen wollen, gemeinsam mit der Wirtschaftswoche, geht es heute um eine Frage, die in den vergangenen Monaten immer verbissener diskutiert wird. Es wird nämlich behauptet, dass in Deutschland immer weniger Leute Bock auf Arbeit hätten. Während quasi der Fachkräftemangel immer dramatischer wird und während andere Regionen in der Welt, zum Beispiel in Asien, immer produktiver werden, wird Deutschland immer fauler. Zumindest ist das der Eindruck, den man gewinnen kann, wenn man die Debatten um Streiks, Vier-Tage-Woche, Frührente, Teilzeit und so weiter mitbekommt. Ist es tatsächlich so, dass in Deutschland niemand mehr Lust auf Arbeit hat oder zumindest nur noch, sagen wir mal, so teilzeitmäßig? Für die Wirtschaft wäre das nämlich tatsächlich ein dickes Problem. Und deshalb wollen wir uns jetzt mal angucken, wie es tatsächlich um die Arbeitsmotivation bestellt ist und vor allem, was es braucht, damit man Erfüllung im Job empfindet und damit man Lust hat auf die Arbeit. Und jetzt spreche ich mit jemandem, der sich damit intensiv beschäftigt hat, nämlich Dominik Reintjes von der Wirtschaftswoche. Der hat zu diesem Thema eine lange Recherche geschrieben. Ich sage guten Morgen, Dominik.
Guten Morgen, Johannes. Freut mich.
Hallo, moin, Dominik. Ich habe es gerade schon angerissen. Vielleicht zuerst mal zum Einstieg. Du hast dich ja jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigt. Was hast du denn über dich selber rausgefunden? Was macht dir Lust auf Arbeit? Und wo würdest du sagen, was ist für dich ein echter Motivationskiller?
Ich würde sagen, bei mir ist es tatsächlich die Kreativität, die wir im Job ausleben können. Das ist natürlich so ein Privileg, glaube ich, von Journalistinnen und Journalisten. Und gerade auch, dass wir im Wochenrhythmus arbeiten. Wir erscheinen ja jeden Freitag. Das heißt, wir haben anders als Tageszeitung relativ viel Zeit, auch wirklich viel Mühe in die Texte zu stecken und die nicht nur schnell runterzuschreiben, sondern die wirklich auch schön zu schreiben, sage ich mal, und da wirklich Geschichten zu erzählen. Und natürlich ein anderer Punkt ist, dass ich in meinen jetzt, ich sag mal, 3 Jahren als Redakteur schon so viele Menschen getroffen habe, ganz unterschiedlicher Art, die ganz unterschiedlichen Jobs nachgehen, ganz unterschiedliche Lebensgeschichten haben. Das ist natürlich eine totale Bereicherung. Und wenn du die negativen Seiten wissen willst, dann ist es vielleicht sowas wie Mikromanagement oder ähnliches, was, glaube ich, in den Alltag ziemlich reinrauscht. Stress oder Arbeitsdruck oder Deadlines sind es bei mir ehrlicherweise nicht. Ich finde das immer noch ein bisschen motivierend, wenn man was hat, wo man sich dran halten muss und eine Zeit hat, wann man es abgeben muss. Das geht also, das ist kein Problem für mich.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema, nämlich der Frage, was macht Lust auf Arbeit und was killt die Motivation? Vielleicht für den Anfang erstmal eine kleine Bestandsaufnahme. Wie viele Stunden arbeiten die Deutschen denn pro Woche und wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
Das ist ein guter Punkt. Wir haben halt für uns für die Geschichte tatsächlich viele Zahlen angeschaut. Und wir können uns jetzt mal vielleicht die Arbeitszeit tatsächlich angucken. Also wir hatten das 1991, beginnt so eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Und da ist die Arbeitszeit tatsächlich in den letzten, dann sind es ja mehr als 30 Jahre, ziemlich stark gefallen, um 13,3%. Das ist natürlich schon ein Wert, der überrascht. Also wir haben jetzt EU-weit eine durchschnittliche Arbeitszeit von 37 Stunden die Woche. In Deutschland sind es 34,7 Stunden in der Woche, also schon deutlich weniger als im EU-weiten Schnitt. Man merkt also schon, dass es abgenommen hat. Es gibt aber, das muss man auch sagen, es liegt jetzt nicht nur daran, dass man vielleicht vermeintlich fauler geworden sind. Im gleichen Zug ist nämlich auch die Teilzeitquote erheblich gestiegen, um 111% von 91 bis 2023 auf 39% der Beschäftigten, die jetzt in Teilzeit arbeiten. Das heißt, da siehst du, da fällt die Arbeitszeit schon allein aus so einem Grund schon mal erheblich ab. Und sonst gibt es auch andere Faktoren, die das beeinflussen. Einen hohen Krankenstand im letzten Jahr, weniger Überstunden als noch zuvor. Aber trotzdem muss man sagen, auch das Verhältnis zum Job hat sich gewandelt. Also die Einstellung zum Beruf hat sich gewandelt. Es ist nicht nur, dass wir weniger arbeiten, sondern dass wir auch mit weniger Lust ans Werk gehen. Da gibt es verschiedene Umfragen zu, die wir jetzt auch in diesem Text beleuchtet haben.
Ja, und die werden wir uns gleich noch ein bisschen im Detail angucken. Ja, du hast es gerade schon ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen. Die Debatte lebt ja nämlich genau von dieser Ambivalenz. Auf der einen Seite gibt es sicher Fortschritte in Sachen Lebensqualität, wenn man zum Beispiel flexibler arbeiten kann, wenn man in Teilzeit gehen kann, wenn man möchte. Auf der anderen Seite ist das natürlich für Wirtschaftsvertreter und Vertreterinnen ein höchst, wie soll ich sagen, zweischneidiges Schwert, weil es vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels ja darauf ankommen würde, mehr Stunden zu arbeiten. Wie groß ist der Fachkräftemangel denn? Da ist ja in aller Munde, wird ständig drüber geredet. Wie lässt sich das denn beziffern?
Ich finde, also das, du sagst ganz richtig, es ist in aller Munde und man merkt das. Und trotzdem, und das ist eigentlich eine spannende Zahl, die wir da gefunden haben. Also du siehst, dass seit der Pandemie haben wir 600.000 mehr Erwerbstätige in Deutschland. Also es arbeiten 600.000 Menschen mehr als noch vor der Pandemie, auch aufgrund des Fachkräftemangels, weil eben so viele Stellen offen sind, weil sie gebraucht werden. Und trotzdem kompensieren diese 600.000 Menschen mehr nur die niedrige Arbeitszeit in Deutschland. Also es wird trotzdem nicht mehr gearbeitet, obwohl wir 600.000 Menschen mehr da sind, sondern die kompensieren nur das, was auf der Seite der Arbeitszeit wegfällt. Das haben jetzt nochmal die 5 führenden Wirtschaftsinstitute ausgerechnet in ihrem Frühjahrsgutachten. Und das ist natürlich schon erheblich, dass man sieht, okay, du denkst eigentlich, dass du so viele Leute mehr in den Arbeitsmarkt bekommst, was ja auch dringend notwendig ist, weil die Betriebe Land auf, Land ab total viele Leute suchen. Aber im Wesentlichen machen die nicht mehr als das, was die Leute 2019 vor der Pandemie gemacht haben. Also das fand ich einen total spannenden Zusammenhang. Und da ist es natürlich so, dass du wirklich auf die Frage gucken musst, hey, wie motiviere ich denn die Leute vielleicht? Zum einen, klar, entweder länger zu arbeiten oder nicht weniger zu arbeiten, das ist eine Perspektive, aber die andere ist eben auch, wie motiviere ich die Leute im Job, einfach mehr Erfüllung zu finden, motivierter ans Werk zu gehen, weil wenn die Produktivität nicht mehr so stark steigt, wie wir das jetzt über Jahrzehnte gesehen haben und vor allem in der industriellen Revolution, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da waren die Produktivitätsfortschritte natürlich ungemein größer, wie motiviere ich heute denn die Leute nochmal mehr zu leisten oder auch mit Spaß mehr zu leisten, um vielleicht nochmal ein bisschen mehr Produktivität zu heben?
Du sagst es, man kann die Leute halt nicht zur Motivation zwingen. Du hast im Text so schön geschrieben, Vorgesetzte bzw. Arbeitgeber sind zum Positivismus verdammt, weil man halt niemandem Motivation einprügeln kann. Vielleicht bevor wir uns, du hast mehrere Faktoren für Arbeitsmotivation identifiziert, bevor wir uns die im Detail angucken, stimmt denn die These, dass die Deutschen, egal ob jetzt junge oder alte, immer weniger Bock auf Arbeit haben? Das ist ja schon ziemlich polemisch, klingt so wie, ja, es sind jetzt, keine Ahnung, alle Hippies und hängen in der Hängematte. Was ist denn dein Eindruck, was hältst du denn von dieser These, nenne ich es mal?
Also ich würde ja nicht ganz folgen und einfach nicht ganz undifferenziert zustimmen, das nicht. Aber natürlich ist da was Wahres dran. Und deswegen haben wir uns auch bewusst dazu entschieden, dass wir jetzt nicht nur auf den Faktor Arbeitszeit gucken, weil die Arbeitszeit sinkt seit Jahrhunderten. Und das ist auch gut so, dass wir nicht mehr 16-Stunden-Tage in der Fabrik haben. Und das hat auch dann nichts mit Faulenzerei zu tun. Denn natürlich wird damals unter extrem harten Bedingungen ausbeuterisch gearbeitet. Keine Frage. Deswegen haben wir uns auch so ein bisschen auf die, ich sage mal in Anführungszeichen, weicheren Faktoren bezogen. Es gibt natürlich viele Umfragen, die zum Beispiel wissen wollen, ob sich die Beschäftigten ein Leben ohne einen Beruf vorstellen können. Und da haben jetzt in den letzten Jahren immer mehr Leute behauptet, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und da sieht man, dass so ein bisschen diese Identitätsstiftung, die einen Beruf natürlich auch haben kann, dass man darin aufgeht und mit Stolz sagt, ich über den Beruf XY aus, dass das zumindest abgenommen hat. Und es gibt auch eine jährliche Erhebung, die misst, wie emotional die Menschen mit ihrem Arbeitgeber verbunden sind. Da sagen 86%, dass sie entweder keine oder nur eine geringe Bindung zu ihrem Arbeitgeber haben. Und das ist halt für uns total spannend, dass man sieht, auf der einen Seite arbeiten wir weniger, ja, was ein Zeichen dafür sein kann, dass wir weniger Lust auf den Job haben, keine Frage. Und dass sich auch viele Leute eine 4-Tage-Woche wünschen, ist sicherlich auch nachvollziehbar. Aber es ist eben nur die eine Seite der Medaille. Es ist nämlich auch eben diese Identität Stiftung, die aufgrund dieser verschiedenen Umfragen, wir haben im Text noch andere mehr, die scheinbar verloren geht. Deswegen, ja, ich würde schon sagen, wir haben weniger Bock auf Arbeit. Die große Herausforderung ist nur, wie man das denn wieder heben kann.
Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Du hast nämlich in deinem Text ja quasi 6 Erkenntnisse auch aus der zum Beispiel Arbeitspsychologie zusammengetragen und in Form von Ratschlägen niedergeschrieben, die man ja im Grunde so jedem verzweifelten Vorgesetzten vorlegen könnte, dem die Mitarbeiter davonlaufen. Was ist denn der erste Rat, die erste Erkenntnis, die du da gefunden hast?
Genau, vielleicht kann ich ganz kurz den Hintergrund sagen. Es gibt eine Studie von 1976, das ist eine Studie von 2 US-Psychologen, die eben 5 Faktoren ausgemacht haben, die im Job motivieren. Die ist jetzt halt natürlich schon über bald 50 Jahre alt, keine Frage. Ich habe aber mit mehreren Psychologen nochmal gesprochen, hey, was ist denn eurer Meinung nach, was sind die bedeutendsten Studien? Und da wurde die eben immer wieder genannt, obwohl sich die Arbeitswelt gewandelt hat. Die wurde auch weiterentwickelt, wurde aber bei diesen Weiterentwicklungen auch im Grund nochmal bestätigt. Also das ist immer noch hochrelevant und aktuell. Deswegen haben wir uns diese Studie auch vorgenommen. Und der erste Rat, der ist der, dass die Führungskräfte dafür sorgen müssen und wirklich Sorge tragen müssen, dass die Beschäftigten im Job Bedeutsamkeit erleben. Das ist ein Punkt, den habe ich mit einem Lokführer besprochen, die natürlich in den letzten Wochen total heiß diskutiert wurden in Deutschland, weil die bei der Bahn für eine 35-Stunden-Woche gestreikt haben. Und ich habe einen Zugführer des Privatunternehmens Eurobahn hier in Nordrhein-Westfalen getroffen. Und der sagt halt, ja, ich kann jetzt auch durch den Vertrag mit der GDL bald auf 35 Stunden runtergehen für das gleiche Geld. Aber ich bin jung, ich kann den Schichtdienst, und der ist bei denen wirklich hart, also mal früh morgens anfangen, mal spät abends anfangen, noch gut wegstecken. Und ich bleibe bei den 39 Stunden, eben weil ich merke, wie viele Leute ich zur Arbeit bringe. Und wenn ich morgens in den Bahnhof einfahre und da die ganzen Pendler stehen, dann gibt mir das total viel. So, das ist ein Punkt, der für Führungskräfte wichtig ist, der natürlich im Alltag schwierig zu vermitteln ist. Und manchmal geht es auch einfach darum, die Leute zu fragen, hey, warum macht ihr diesen Job gerne im Teammeeting oder ähnliches? Und dann kommen sicherlich, das sagt ja auch ein Forscher, ganz spannende Erkenntnisse auf. Und das steckt natürlich auch an, wenn die Kolleginnen und Kollegen sagen, mich motiviert dieses und jenes, und ich habe das selber noch gar nicht bedacht und merke, hey, das spornt mich auch an. Also da immer wieder mit kleinen Fragen oder mit so sinnvermittelnden Aussagen irgendwie auf die Sprünge zu helfen, kann helfen, weil nicht immer erkennt man automatisch, warum sein Job jetzt total bedeutend ist, aber viele Jobs haben diese Bedeutung eben schon.
Ja, das leuchtet völlig ein. Und in der Tat stellt die Sinnfrage, das ist auch die Überschrift von deinem ersten Ratschlag, ist wahrscheinlich gerade für diejenigen wichtig, die nicht direkt sehen können, was ihre Arbeit bewirkt und für wie viele Menschen sie möglicherweise wichtig ist. Also Sinnstiftung ist die erste Erkenntnis. Punkt 2 hast du geschrieben, seid selbstständig. Was meinst du denn damit?
Ja, einfach, dass Autonomie ein wahnsinnig großer Motivator ist. Also das sagte ich, glaube ich, ja auch am Anfang, dass mich persönlich in meiner Arbeit vielleicht, wenn ich was ausmachen müsste, dann wäre es zum Beispiel Mikromanagement oder ähnliches oder das Klein-Klein der Arbeitswelt, sage ich mal. Und das ist ein totaler Punkt. Also Autonomie ist ein wahnsinniger Motivator. Und in der heutigen Zeit, das haben wir ehrlicherweise auch reingeschrieben, weil wir uns nicht nur auf diese 76er-Studie da beruhen wollen. Natürlich müssen die Führungskräfte heute den Leuten die Möglichkeit lassen, wo wollen sie arbeiten, wie wollen sie arbeiten und auch wann wollen sie arbeiten. Das ist natürlich ein Punkt, dass man so ein empfundener Kontrollverlust der Führungskraft, wenn ich den Mitarbeitern freistelle, wann sie wo arbeiten wollen und vor allem, wie sie arbeiten wollen. Aber es weckt eben doch die Motivation. Und man denkt ja auch immer, dass diese Generation Z, also die Menschen, die heute bis 28 oder 27 Jahre alt sind, die Arbeitswelt vermeintlich auf den Kopf stellen, nur noch im Homeoffice chillen wollen. Das ist gar nicht so. Die wollen nämlich viel lieber selbst bestimmen, wo sie arbeiten. Dann sind sie viel zufriedener, als wenn sie bei einem Arbeitgeber arbeiten, wo sie nur im Homeoffice arbeiten, zeigt eine Umfrage. Genau, also einfach, du sollst den Leuten, auch die vielleicht keine Führungsverantwortung haben, einfach Autonomie bieten.
Mhm. Ja, Punkt 3, da hast du geschrieben, schafft Abwechslung, also in den Tätigkeiten Abwechslung ermöglichen, das leuchtet auch ein. Punkt 4 ist nicht mit Feedback geizen, also von Seiten der Vorgesetzten öfter auf die Beschäftigten zugehen, auf die Mitarbeiter zugehen und auf unterschiedliche Weise Feedback geben. Punkt 5 finde ich noch besonders spannend, da schreibst du als Überschrift ordentlich zahlen, also eine ordentliche Bezahlung. Und das ist ja tatsächlich ein Thema, das viel diskutiert wird. Welche Rolle spielt denn tatsächlich die Bezahlung für die eigene Arbeitszufriedenheit? Was weiß man da?
Also wir sind da jetzt gerade in einer Sonderphase, sage ich mal. Also der ganz ursprünglichen Theorie nach, dass die Stunde aus dem Ende der 50er Jahre ist, aber ist Gehalt ein Hygienefaktor. Das bedeutet, wenn das Gehalt stimmt, sorgt das nicht unbedingt für Zufriedenheit, aber es verhindert halt maximale Unzufriedenheit. So, und wenn das Gehalt nicht stimmt, bist du eben total unzufrieden. Das ist ein Punkt, der sich total lange in der Forschung gehalten hat und auch hält. Problem ist nur, dass wir aktuell in einer Phase leben und vor allem in den vergangenen Jahren seit Pandemie, Energiekrise und den Kriegen in einer Zeit leben, wo auch die Inflation eine richtig große Rolle spielt und wo du merkst, wenn dein Gehalt nicht stimmt, dass du dir bedeutend weniger vom Leben leisten kannst an Supermarktkasse oder Tankstelle und ähnlichem. Und deswegen gibt es auch so einen Punkt, der auch damals in der Theorie schon irgendwie postuliert wurde, wenn so ein Hygienefaktor wie das Gehalt über lange Zeit fehlt oder unzureichend war und du dann zum richtigen Zeitpunkt eine Gehaltserhöhung bekommst, wie jetzt zum Beispiel deine Gewerkschaft handelt einen super Tarifvertrag aus und du kriegst zum genau richtigen Zeitpunkt in der Hochphase der Inflation, noch bevor es dich über Monate hinweg verzweifeln lässt, eine Gehaltserhöhung, dann stiftet das totale Motivation, das ist gar keine Frage. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist es enorm unzufriedenstellend und frustrierend, wenn diese Gehaltserhöhung ausbleibt oder wenn sie eben erst Jahre zu spät kommt und du dir eigentlich denkst, hey, die hätte ich jetzt eigentlich schon vor 3 Jahren verdient und ich bin jetzt schon so viel weiter. Auch dann ist es eben kein Motivationsbooster, aber das ist, die alte Regel gilt, das Gehalt muss einfach stimmen.
Naja, das ist ein Gefühl, das wahrscheinlich viele kennen und vor allem in den letzten 2 Jahren kennengelernt haben im Zusammenhang mit der Inflation. Du sagst es. Na, dann machen wir das halbe Dutzend noch voll. Zum Abschluss Punkt 6, Wachstum ermöglichen. Wer oder was wächst denn da?
Da wachsen im Idealfall die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrer Aufgabe und vor allem auch sicherlich auf der Hierarchiestufe, das ist gar keine Frage. Ich habe mit einer Junganwältin gesprochen, die ist mit 30 in den Beruf gestartet, weil die ja dieses extrem herausfordernde Studium mit 2 Examen, Referendariat und Praktika haben und die jetzt von sich sagt, ja, definitiv, also das spornt mich an, aufzusteigen und in einem Umfeld zu arbeiten, wo alle so ticken wie ich, wo alle aufsteigen wollen, wo alle wachsen wollen, wo alle mehr lernen wollen. Also es geht sowohl um den persönlichen Aufstieg einfach auf der Hierarchieebene, ganz klar, aber auch ums inhaltliche Wachsen. Anderer Punkt ist, das ist natürlich für Führungskräfte schwierig. Sie können jetzt nicht alle paar Monate mal eine Beförderung in Aussicht stellen, um die Leute zu motivieren. Das ist gar keine Frage. Erst recht nicht in einem Unternehmen, wo es vielleicht gerade wirtschaftlich schwierig läuft. Deswegen fand ich es schön, die Anekdote von dem Zugführer da nochmal am Ende aufzubringen. Der hatte mir gesagt, er macht jetzt in diesem Monat eine 2-wöchige Fahrzeugausbildung. Der durfte nach seinem Einstieg bei der Bahn einen Fahrzeugtyp fahren und jetzt lernt er halt den nächsten Fahrzeugtyp kennen und darf dann nach dieser 2-wöchigen Ausbildung auch die Strecke Münster-Dortmund zum Beispiel fahren, was ihn auch schon motiviert. Also du siehst, es muss nicht immer die Beförderung sein, sondern Weiterbildung, Umschulung, Fortbildung oder ähnliches kann auch schon motivierend sein und da sind wir wieder beim Punkt mit dem Gehalt. Es muss trotzdem zum richtigen Zeitpunkt kommen und idealerweise natürlich müssen die Führungskräfte das proaktiv anbieten und signalisieren, hey, ich bin an deinem persönlichen Wachstum interessiert, hier wäre doch eine interessante Fortbildung für dich und nicht so, dass die Leute darum betteln müssen.
Und dann bekommt man auch einen motivierten und arbeitsfreudigen Zugführer, obwohl der mit Nachnamen Chiller heißt, was ich besonders schön fand. Das war
Ja,
das kommt richtig gut, auf jeden Fall. Das war Dominik Reintjes von der Wirtschaftswoche. Er hat einen langen Text geschrieben zu der Frage, wie es um die Arbeitsmotivation der Deutschen bestellt ist und vor allem, worauf es tatsächlich ankommt für zufriedene, für motivierte Mitarbeiter, um mal ein paar Fakten in eine ziemlich polemische Debatte reinzubringen. Und dafür danke ich dir, Dominik. Und für euch der Tipp, ihr findet natürlich den Text von Dominik Reintjes sowie die anderen Wirtschaftsthemen auf der Seite der Wirtschaftswoche und dann immer hier freitags in unserem Was wichtig wird Gespräch. Vielen Dank, Dominik.
Danke dir, Johannes.
Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.